Herzlich willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Heute Episode 10. Methoden und Anwendungen. Dazu einige Stichworte. C+, genetische Transformation von Getreide. Züchtungsverfahren, zeitlicher Aufwand und Präzision. Mutationszüchtung, Regulierung. Die Antworten gibt heute...
Zenzel, ich bin gelernter Molekularbiologe, habe viele Jahre am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartesleben gearbeitet und dort an der Entwicklung von diversen Methoden zur genetischen Transformation von Getreide, da hauptsächlich von Gerste und Weizen gearbeitet und bin jetzt seit einem Jahr der Leiter des Zentrums für Genomeditierung von Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Was genau steckt hinter diesem Zentrum und was ist der Kern Ihrer Arbeit?
Ja, ich möchte vielleicht damit beginnen, dass die deutsche Übersetzung nicht ganz das ausdrückt, was das Zentrum eigentlich verbirgt. Deswegen heißen wir auch Center for Plant Genome Engineering. Also der englische Begriff des Engineerings beinhaltet eben mehr als nur die gezielte Beeinflussung von Genen oder Genomen. Hier machen wir durchaus mehr als nur gezielt Mutationen zu setzen. Wir beschäftigen uns damit, neue Methodik zu entwickeln für Pflanzen, die innerhalb des C+, des Exzellenzclusters für Pflanzenforschung, welches hier in der Region beheimatet ist, bearbeitet werden. Für die Leute, die das nicht kennen, C+ ist also ein Zusammenschluss der Universität Düsseldorf, Köln, des Forschungszentrums Jülich und des Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung in Köln. Und hier hat man einen regionalen Vorteil gesehen, dass diverse Pflanzenforscher hier eine große Schlagkraft im europäischen Sinne entwickeln können, wenn man diese zusammenfasst. Und das ist das einzige Exzellenzcluster für Pflanzenforschung in Deutschland. Und das CPGE, also das Zentrum, möchte einen Beitrag leisten, um die beteiligten Forscherinnen und Forscher bei der Erstellung entweder von gezielten mutagenisierten Pflanzen oder aber auch transgenen Pflanzen, also klassischer GVOs, zu unterstützen.
Während Ihrer Zeit beim IPK Gartersleben haben Sie intensiv an Weizen und Gerste geforscht. Auch hier kamen Methoden des Genome Editing zum Einsatz. Ganz kurz erklärt, um was ging es hier zum Beispiel?
Ja, als Anfang der 2010, 2012 die Entdeckung dieser molekularen Scheren beschrieben wurde, war mein damaliger Chef Jochen Kumlehn und wir natürlich alle begeistert, weil erstmals schien es möglich, ein Genom eines Organismus gezielt zu beeinflussen. Die Techniken, die wir bis dahin entwickelt hatten für Nutzpflanzen wie Gerste und Weizen, die also ein sehr großes Erbgut, also eine sehr große Fülle an Erbinformationen enthalten, dass man diese erstmals gezielt beeinflussen kann. Bei den Sachen, die wir bis dahin erfolgreich etabliert hatten, haben wir uns eines ebenfalls natürlichen Mechanismus bedient, der durch ein Bodenbakterium, Agrobacterium tumefaciens ist der Fachbegriff, dieses überträgt üblicherweise Erbgut in eine Pflanzenzelle, um sich zu ernähren. Und die Forscher nutzen das, um gezielt jetzt andere Gene, anderes Erbgut zu übertragen. Dieser Prozess ist aber zufällig. Und durch die Entdeckung dieser molekularen Scheren, die also unter anderem vielleicht als Talen oder CRISPR-Cas-Technologie bekannt sind, das hat uns sofort fasziniert. Und wir haben umgehend begonnen, diese Sachen auch in Getreide, in Gerste hauptsächlich zu etablieren, weil die Technologie wurde zuerst in menschlichen und tierischen Zellen gezeigt und es war also noch unklar, wie gut und unter welchen Voraussetzungen das in Pflanzen funktioniert. Und da wir die Experten für die genetische Transformation von Getreide mindestens in Deutschland, wenn nicht gar in Europa sind, also das IPK, haben wir uns darauf gestürzt und mit Freude gesehen, wie gut diese Technologie auch in solch schwierig zu bearbeitenden Nutzpflanzen ist. Andere Forscher nutzen das in Modellpflanzen, aber das IPK hat seine Stärke in Nutzpflanzen und da speziell bei Gerste und Weizen. Eine Sache, die wir dabei verfolgt haben, ist, dass es in Gerste zweizeilige und sechszeilige Pflanzen gibt. Das bedeutet, dass theoretisch der Ertrag pro Ähre verdreifacht wird. Und zusammen mit dem Takao Komatsuda, einem Forscher aus Japan, hatten wir zuvor durch Nutzung einer anderen Technologie, genannt RNAi, schon gezeigt, welches Gen dafür zuständig ist. Wir konnten damals zeigen, dass eine Herunterregulierung dieses Gens dazu führt, dass sich die seitlichen Hörner füllen. Und als jetzt diese Technologie zur Verfügung war, haben wir das umgehend genutzt, um jetzt zu zeigen, dass eine Mutation in dem Kandidatengen, welches die japanische Gruppe identifiziert hatte, dass eine Mutation in diesem Gen eine Veränderung des Phänotyps führt. Was also heißt, dass wir aus einer zweizeiligen Gerste eine sechszeilige Gerste machen können. Das haben im Prinzip vor 10.000 Jahren die damaligen Bauern natürlich selektiert. Also diese Mutation gibt es auch natürlich. Deswegen gibt es also sechszeilige und zweizeilige Gerste. Aber wir konnten jetzt zeigen, dass dieses oder wir konnten nachweisen, welches Gen dafür zuständig ist.
Als große Vorteile von Methoden wie CRISPR-Cas in ihrer Anwendung in der Pflanzenzüchtung werden der geringere Zeitaufwand und die größere Präzision genannt. Was heißt das konkret?
Bei der klassischen Kreuzungs- oder Mutationszüchtung hat man den Aufwand, dass man häufig die sogenannte Elite-Material verändern möchte. Also das Material, was derzeit auf dem Feld angebaut hat, wurde vom Menschen so sehr angepasst, dass es dort gut wachsen kann, was aber unter sich verändernden klimatischen Bedingungen neue Probleme aufwirft, weil entweder jetzt Trockenheit oder auch das Auftreten von Pathogenen hier in Regionen vorkommen, wo vorher diese Pathogene nicht zugegen waren. Und deswegen nutzt man üblicherweise Kreuzungsverfahren, dass man also Pflanzen, die vielleicht mit einer Trockenresistenz ausgestattet sind, mit einer Sorte kreuzt, die einen hohen Ertrag hat, weil häufig sind leider diese Eigenschaften nicht miteinander gekoppelt. Also das heißt, wir haben häufig Pflanzen, die die eine Eigenschaft haben, aber nicht die andere. Wenn man diese beiden jetzt miteinander kreuzt, heißt das, wir mischen 50-50, was jetzt also heißt, die neue hybride genannte Pflanze würde dann nur einen Teil des Ertrages der älteren Pflanze haben. Wir müssen also mehrere Rückkreuzungsschritte machen mit der Hochleistungssorte, die also den hohen Ertrag hat, um das Erbmaterial wieder nahezu anzupassen. Ja, also wir müssen auf einen Wert von über 90% kommen von unserem Hochleistungssorte. Bei der Kreuzung haben wir eben 50%. Und wenn wir das wieder machen, wird es also Schritt für Schritt erhöht. Es bedarf also mindestens 4 bis 5 Rückkreuzungsschritte, um hier wieder an die Leistungsfähigkeit der Ausgangslinie heranzukommen, plus die zusätzliche neue Eigenschaft. Zum Beispiel Trockenresistenz. Und das ist bei Getreide eben dann 4 bis 5 Jahre, was natürlich ein beachtlicher Zeitraum ist. Wenn wir jetzt die molekularen Scheren einsetzen, können wir theoretisch innerhalb eines Jahres die entsprechende Modifizierung vornehmen. Es gibt inzwischen auch Technologien, dass man also nicht Fremd-DNA in die Zelle einbringen muss, sondern dass man Proteine und RNA, also die Transportform der Erbinformation, überführt und damit also auch keine transgene Pflanze macht. Das hat den Vorteil, dass man hinterher natürlich auch nicht diese Fremd-DNA wieder aus der Pflanze loswerden muss. Das passiert über die Mendelschen Gesetze natürlicherweise, ja, also auch wenn wir erstmal eine transgene Pflanze machen, um eine Mutation zu erzeugen, würden wir in den Nachkommenschaften nach den Pflanzen suchen, die die molekulare Schere verloren haben und nur noch das veränderte Merkmal tragen. Und das wäre also ein klarer zeitlicher Vorteil. Und man verändert im Hochleistungsmaterial nur diese eine zusätzliche Eigenschaft.
Mal eine Frage zu einer anderen Züchtungsmethode, die schon lange angewandt wird und als sicher gilt, der sogenannten Mutationszüchtung. Was ist darunter zu verstehen?
Bei der Mutationszüchtung wird entweder Strahlung oder mutagenisierende Chemikalien verwendet, die im Erbgut auch per Zufall Mutationen einbauen. Also in den 1950er und 60er Jahren gab es große Versuche, wo diverse Kulturpflanzen bestrahlt wurden und deren Nachkommen wurden dann auf die Eigenschaften hin selektiert, die man haben will. Produkte der Mutationszüchtung Ursprungszüchtung sind zum Beispiel der Hartweizen. Wir hätten also keine Nudeln. Die Italiener hätten also nicht ihr Nationalgericht, wenn es nicht diese Strahlungsmutanten gäbe. Ein weiteres Beispiel wäre vielleicht die Pink Grapefruit. Auch diese ist ein Produkt eines solchen Strahlungsexperimentes. Diese haben den Nachteil, dass man eben nicht nur diese eine Veränderung hat, auf die man selektiert, zum Beispiel eben das rote Fruchtfleisch bei der Pink Grapefruit, sondern es gibt noch viele sogenannte Hintergrundmutationen, deren Einfluss man am Ende nicht kennt. Also es wird nicht nur eine Eigenschaft verändert, wenn man diese Chemikalien oder die Strahlung einsetzt, sondern im Erbgut einer Pflanze oder eines anderen Organismus werden Hunderte und Tausende solcher Mutationen gesetzt. Über diesen Zeitraum von 50, 60, 70 Jahren gibt es also über 3000 Sorten weltweit, die in den unterschiedlichsten Kulturarten zu Hause sind, die auf solchen Methoden beruhen.
Ende April stellte die EU-Kommission ihre Studie zu neuen genomischen Techniken vor. Man kommt hier A zu dem Schluss, dass diese Techniken das Potenzial bergen, zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beizutragen und B, dass das derzeit geltende GVO-Recht aus dem Jahr 2001 für diese innovativen Technologien nicht zweckmäßig ist. Wie stehen Sie zu diesem Ergebnis?
Ich habe mich gefreut, dass die EU-Kommission bestätigt, was ich und auch andere Wissenschaftler, die sich mit der Technologie beschäftigen, seit Jahren sagen, dass diese Technologie ein Baustein sein kann, um eine nachhaltige Landwirtschaft, die ja auch in dem Green Deal und der Farm-to-Fork-Strategie zusammengefasst ist und jetzt auch in dem Landwirtschaftsbericht auch nochmal erwähnt wurde. Das kann also ein Baustein sein, der dabei hilft, das Zuchtmaterial schnell an sich ändernde klimatische Bedingungen anzupassen. Und es wäre von daher viel besser, wenn man nicht den Weg, wie eine Pflanze erstellt wurde, sondern das Produkt bewertet, weil hier zeigt sich ganz klar, dass diese Pflanzen, bei denen keine Fremd-DNA integriert wurde, nicht unterscheidbar sind von den Pflanzen, die entweder mit Chemikalien oder mit Strahlung erzeugt wurden und ja auch als GVO eingestuft werden, aber von der Regulierung ausgenommen sind. Und sie sind auch nicht zu unterscheiden von natürlichen Mutationen, die man im Feld ja auch findet. Und von daher finde ich also gut, dass das jetzt festgestellt wurde, dass die Regulierung aus dem Jahr 2001, die damals zeitgemäß war, da die Technologie noch neu war, wollte man Risiken abschätzen. Aber die Technologie hat sich rasant weiterentwickelt und ist deswegen nicht mehr zeitgemäß und sollte dementsprechend überarbeitet werden. Und das hat die EU-Kommission jetzt bestätigt.